Ja, hallo zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer froh über einen Vierjahr-Gottesdienst. Nicht nur wegen dem Essen gleich, aber das spielt auch eine Rolle. Ja, die Gemeinschaft, die tut schon gut. Und ich bin wirklich froh über den Gottesdienst. Und das sage ich nicht einfach so, das meine ich wirklich ernst. Ich saß hier und habe gesagt, wow, also das, was Viktor schon gesagt hat in seiner Einleitung, dass wir so, was wir so raushören konnten aus den Beiträgen, das schlägt alles in eine Kerbe, in eine Richtung, die auch gut zu meiner Predigt passt. Ich hoffe, dass ich gehe davon aus, dass der Geist mich so weit lenkt, dass das auch rüberkommt. Aber wenn wir das Lied hören, Jesus höchster Name, ja, Jesus steht ganz oben, oder Alex sagt, ja, durch was identifiziere ich mich? Steht Jesus wirklich ganz oben, oder ist es meine Identifikation im Dienst? Ja, das sind Fragen, die stehen im Raum. Die stehen vielleicht nur im Herzen und wir bewegen sie nur in unserem Herzen. Und Viktor hat auch gesagt, hat über Fragen geredet, die er in der Bibel immer wieder gefunden hat. Wo bist du? Ja, und das sind Fragen, die Gott uns heute ins Herz legt, die wir mitnehmen dürfen und drüber nachdenken dürfen. Und ich habe auch eine Geschichte mitgebracht. Wir sind zwar nicht so viele Kinder, aber ich habe sogar ein paar Bilder mitgebracht. Also ich habe meine Predigt überschrieben mit Anbetung im Staub. Und ich glaube, ihr Kinder, ihr werdet sofort erkennen, um was für eine Geschichte es geht. Aber ich muss hier anmachen, ja? So war das. So, was ist das für eine Geschichte? Keiner. Danny, ja. Hiob, ja, genau. Es geht um Hiob. Übrigens, wir sind gerade im Leseplan bei Hiob, ne? Also wir müssten eigentlich schon den ersten Teil auf jeden Fall alle gelesen haben. Und wir hatten auch einen Teil in der Bibelstunde. Da hat Janis uns einen Überblick gegeben. Ich war zwar am Mittwoch nicht da, aber ich habe es mir nachher angehört. Das können wir sehr gut, kann jeder von uns auch noch machen. Und ich habe gehört, die Jugend hatte auch Hiob auf dem Rüstwochenende. Also wir sind alle Profis in dieser Geschichte. Ja, und deswegen könnt ihr gut aufpassen oder auch mitdenken und mich nachher korrigieren. Vielleicht habe ich da irgendwo einen falschen Gedankengang. Aber ich nehme uns einmal mit in diese Geschichte. Und wir haben auch gesehen, auch auf der Bibelstunde, dass diese Geschichte unglaublich umfangreich ist. Janis sagte, wenn man die Sachen liest, die Freunde sagen, dann hat man das Gefühl, die sagen alle das Gleiche. Den Eindruck hatte ich auch. Ich habe wirklich beim ersten Mal lesen abgeschaltet. Ich habe irgendwann gedacht, was habe ich überhaupt gelesen? Aber es ist manchmal so. Es ist so voll an Informationen und Dingen, die Gott uns mitteilen möchte. Aber es beginnt eigentlich ganz, ganz schlicht. Hiob wird uns vorgestellt als ein Mann, der unglaublich gesegnet ist. Also vor allem jetzt materiell. Ne? Das andere auch, aber es wirkt sehr materialistisch. Und in den ersten Kapiteln bekommen wir einen Eindruck davon, wie abgesichert ist, über welchen finanziellen Wohlstand er verfügte. Und auch am Ende erzählen die Freunde, was für einen Einfluss er in seiner Umgebung hatte. Er ist also sehr wohlhabend gewesen. Er hat viele Tiere, er hat Ansehen, er hat 10 Kinder, er hat eine Frau. Er ist geachtet. Ja, die Leute kamen zu ihm, sie haben zu ihm aufgesehen. Und er ist gottesfürchtig. Sein Leben wirkt stabil und gesichert. So stelle ich mir einen stabilen und gesicherten Mann vor, auf diesem Bild. Ja. Wenn man von außen schauen würde, würde man sagen, das ist ein Mensch, bei dem alles stimmt. Und man lag da auch gar nicht falsch. Und dann, innerhalb kürzester Zeit, bricht alles weg. Ich weiß nicht, kann man vielleicht nicht so gut erkennen, aber da sieht man Hiob. Und das vor einem kaputten Haus. Und man sieht, da hinten kommt noch einer angelaufen mit der nächsten Botschaft. Und es kommt ein Bote nach dem nächsten. Und jeder bringt seine eigene, heute sagt man Hiobsbotschaft dazu. Jeder bringt seine eigene Hiobsbotschaft. Sein Besitz wird zerstört, hier in Form des Hauses auf dem Bild. Seine Knechte werden erschlagen, seine Herden verbrennen oder gestohlen oder getötet. Und dann seine Kinder sterben. Nicht eins, nicht zwei, alle. Alle sterben. Nicht schrittweise, nicht vorbereitet, sondern innerhalb einer wirklich kurzen Zeit. Ich habe einmal in meinem Leben erlebt, wie ein Sohn und seine Mutter die gesamte Familie beerdigen musste. Und auf der Beerdigung, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie viele Geschwister, also der Vater und seine Geschwister standen, vier Särge. Hiob musste 10 Särge aufbauen, 10 Särge in die Erde lassen. Und es bleibt nicht dabei. Ja, Hiob selbst wird krank. Sein Körper zerfällt. Und am Ende sitzt er im Staub. Sitzt er im Staub und er kratzt sich mit einer Scherbe seine Wunden. Was für ein Fall. Vom angesehenen Mann zu einem gebrochenen Mann. Und als wäre das nicht genug, beginnt die Isolation. Ja, es bleibt nicht dabei. Er wird verachtet. Er sitzt draußen. Und nicht nur das, vielleicht auch das Schlimmste, was einem Mann passieren kann, sogar seine Frau wendet sich gegen ihn. Ich mache ihr gar keinen Vorwurf. Ich habe diese Geschichte gesagt, nein, auch sie hat alles verloren. Auch sie hat 10 Särge in die Erde gelegt. Auch sie hat ihre Kinder verloren. Und als man meint, es kann nicht schlimmer kommen, wendet sie sich aber ab und wünscht ihm sogar den Tod. Er sagt, sag von Gott ab und stirb. Warum hältst du noch fest, sagt sie. Die Person, die ihm am nächsten steht, versteht sein Festhalten nicht mehr. Die Person, mit der er alles aufgebaut hat, kann den Glauben an Gott nicht mehr mitgehen. Vom Gesegneten zu einem Ausgestoßenen. Ich habe mich jetzt lange mit der Geschichte beschäftigt und musste die letzten Tage daran denken, hoffentlich muss ich sowas nie durchmachen. Ich kenne keinen, der auch nur annähernd erlebt hat, was Hiob erlebt hat. Aber auch das wird es ja auch in der heutigen Zeit geben. Wir müssen vielleicht gar nicht so weit gucken. Im Krieg, im Kongo oder in Malawi oder in der Ukraine, was da für schlimme Sachen passieren. Aber wir hier, wo es uns auch sehr gut geht, kennen Momente, in denen wegbrechen. Nicht alles vielleicht, aber vielleicht ein Teil. Ich weiß nicht, vielleicht dein Arbeitsplatz, deine Anerkennung, was auch immer. Wir haben es im Kopf. Aber es ist nicht viel, aber vielleicht genug, um uns zu erschüttern, um uns aus der Bahn zu werfen, um uns dazu zu zwingen, uns zurückzuziehen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Männer das kennt. Wenn wirklich was Schlimmes passiert, muss ich auch immer erst. Ich gehe und muss nachdenken. Vielleicht setze ich mich auch auf den Aschehaufen. Ja. Und muss meine Wunden pflegen, mit meinem Selbst klarkommen. Vielleicht wird die Gesundheit fragil. Vielleicht verändern sich Beziehungen, Sicherheiten, Dinge, die ich für sicher gehalten habe, lösen sich auf. Vielleicht zerfallen Pläne. All das sind Dinge, die zumindest ansatzweise dem ähneln, was Hiob vielleicht erlebt hat. Und für uns übertragbar sind. Und während ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, und ich war schon bei Kapitel 31 oder so da, stellte ich mir eine Frage. Warum eigentlich das ganze Desaster? Und der große Ausgangspunkt ist eine Unterhaltung. Ja, es ist nur eine Unterhaltung zwischen dem Satan und Gott. Eine Unterhaltung, von der Hiob nie etwas erfahren wird. Eine Unterhaltung, die sich in einer unsichtbaren Welt abspielt. Und das Ergebnis dieser Unterhaltung ist der Ursprung dieser Ereignisse, der Dinge, die so verheerend für Hiob sein Leben und seine Familie sind. Und ich möchte uns einmal den Text lesen. Diese kleine Diskussion, ich weiß nicht, ob Maxim, kannst du den Text einblenden, den habe ich in der Präsentation nicht. Das ist Hiob 1, Vers 8. Da sprach der Herr zum Satan: Hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Soweit der Text, den ich lesen wollte. Was denkt ihr vielleicht, was ist der Kern dieser Aussage? Worum geht es hier? Könnt ihr ruhig einmal ein Wort reinwerfen, das vielleicht in den Kopf kommt. Beweise? Ja. Beweise? Das ist gut. Motivation, habe ich das richtig verstanden? Danke, Max. Ja. Glauben und Treue habe ich noch aufgeschrieben. Gottesfurcht ist ein Wort, das da drin steht. Aber die eine große Frage, und jetzt kommen wir zu der Frage, die dieser Text uns stellt. Ist der Glaube Hiobs echt? Ich glaube nicht, dass wir uns anmaßen können, bei einem anderen zu beurteilen, ob der Glaube echt ist. Ich kann es nicht und werde es mir nie anmaßen. Aber Gott weiß es, ja? Und die unsichtbare Welt der Ankläger oder Satan, er stellt diesen Glauben in Frage. Woran erkennt man, ob der Glaube eines Mannes echt ist oder einer Frau? Das ist egal. Wenn wir genau hinschauen, dann stellt der Satan eigentlich eine einzige Frage. Sie ist subtil, nicht direkt, wie gewohnt, hinterhältig. Dient Hiob Gott oder dient er sich selbst? Und genau hier liegt der Kern. Die Frage ist nicht nur, glaubt Hiob, sondern wen stellt Hiob über alles? Und die Antwort ist, wie man das prüft, indem man prüft, was er anbetet. Ich sage nicht, dass wir für andere, es geht immer um mich oder um uns selbst. Ja, aber wir müssen jeder für sich wissen, was beten wir in unserem Leben an. Und wenn uns das nicht klar ist, dann sollten wir Gott darum bitten, dass er uns zeigt, was wir in unserem Leben anbeten. Jetzt habe ich ein Wort gesagt, das wir einmal abgrenzen müssen, um es zu verstehen. Ja, anbeten, was bedeutet denn überhaupt anbeten? Anbetung ist eine grundsätzliche Haltung gegenüber jemandem oder etwas. Ja, wir verbinden Anbetung oft mit Lieder singen und Hände vielleicht heben oder weiß nicht. Aber anbeten kommt immer aus dem Herzen und ist eine grundsätzliche Haltung etwas gegenüber. Laut der Bibel kann man nicht nur Personen anbeten, sondern auch Gegenstände. Ja, nicht selten wurden in der Geschichte und in verschiedenen Kulturen der Mond und die Sterne oder die Sonne angebetet. Das ist nichts Ungewöhnliches. Selbst Hiob geht in einem Kapitel durch und sagt: Habe ich vielleicht Sonne und Mond angebetet? Stellt sich selbst die Frage, um zu prüfen, was habe ich angebetet? Und der allerwichtigste Punkt dabei ist, wenn wir etwas anderes anbeten als Gott, wird automatisch das, was wir anbeten, zu unserem Gott. Und was wissen wir über das Wort Anbetung? Anbetung ist das Wort, also das
ich kann jetzt kein Hebräisch, ich nehme das nur aus der Literatur, die ich habe. Das Wort heißt Chakra im Hebräischen. Und wenn man schaut, wo es verwendet wird im Alten Testament, ich möchte das nur einmal bestätigen, was ich gerade gesagt habe, mit dem, was ich jetzt sage. Wenn man schaut, wo es verwendet wurde, zum Beispiel in 1. Mose 18, Vers 2, ja, vielleicht kannst du den Vers auch einblenden, steht über Abraham, und er hob seine Augen und sah, also er guckt, und siehe, drei Männer standen vor ihm, und als er sie sah, lief er ihnen vom Eingang des Zeltes entgegen, und dann steht da das Wort Schacha. Und in unserer Übersetzung beugte es sich nieder zur Erde. Okay, das Wort, das hier verwendet wird, für das, was er hier tut, also niederknien, ist Schacha. Das gleiche Wort wird verwendet, als Abraham loszieht mit seinem Sohn und ihn opfern will. 1. Mose 22, Vers 5. Und Abraham sprach zu seinem Knaben, bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich habe und Knabe wollen bis dorthin gehen und anbeten. Schacha. Ja? Und dann zu euch zurückkehren. Das gleiche Wort. Also niederknien, vor etwas niederfallen, ist die wahre Anbetung. Anbeten bedeutet also vor etwas niederknien und anzuerkennen, dass man die Person oder, ich habe es gerade gesagt, ein Gegenstand, als etwas anerkennt, das über mir steht und dem dann die Ehre erweise. Sei es durch Gehorsam, sei es einfach durch Preisen, Loben, was auch immer. Und wenn man noch tiefer geht, dann wird man feststellen, dass Anbetung, dass jemand Gehorsam gibt, indem man sagt, du bist der, dem ich gehorche und deinen Willen, mein Willen unterstelle ich deinem Willen. So, und jetzt ist es so, das ist uns ja gar nicht mehr so bekannt, ja, weil bei uns kommt kein König vorbei und wir fallen nieder und sagen, wir wollen dir gehorchen. Das ist etwas, was es damals ganz oft gab. Ja, da kam der König oder irgendjemand anders und man fiel nieder. Also wenn Kanzler Merz hier vorbeikommt, ich hätte nicht das Verlangen, mich niederzuwerfen. Ja, aber es war etwas Normales. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich das nicht zeige, kann mein Herz aber niederfallen. Also es ist immer eine Frage der Herzenshaltung. Nicht etwas, was sofort sichtbar ist, sondern etwas, was einen Ursprung in meinem Herzen hat. Noch ein wirklich interessanter Gedanke, den ich hier weitergeben wollte. Wenn wir nicht Gott anbeten sollten, was dann? Was beten wir dann an? Und das ist jetzt ganz wichtig, weil dann beten wir immer etwas an, was geschaffen wurde durch Gott. Weil es gibt nur Gott und alles, was geschaffen wurde. Also wir beten entweder Gott an oder die Schöpfung. Wenn Gott nicht im Zentrum steht, rückt etwas anderes an seine Stelle. Das Herz bleibt nie neutral. Das ist so. Es wird sich immer vor etwas beugen. Ja, und konkret bedeutet das, wenn wir Gott nicht anbeten, wird etwas Geschaffenes, also seine Schöpfung, ein Teil der Schöpfung, zu meinem Gott. Und Römer 1, Vers 25 sagt das zum Beispiel. Die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem tatsächlichen Schöpfer, also Gott, der gepriesen ist in Ewigkeit, nur der Vollständigkeit halber. Wenn Gott also nicht mein Höchstes ist, wird etwas anderes mein Höchstes, und zwar immer etwas von Gott Geschaffenes. Und genau mit dieser Definition im Hinterkopf müssen wir zurück zu Hiob gehen. Wenn Anbetung bedeutet, sich vor jemanden zu beugen, ihn über alles zu stellen, ihm das letzte Wort zu geben, dann ist genau das die Frage im Himmel, die dort gestellt wird. Satans These ist, wenn Gott zulässt, dass Hiob alles verliert, wenn Gott zulässt, dass er alles verliert, wird er sich offen von ihm lossagen. So steht es wortwörtlich. Also im Hebräischen dann nochmal anders. Aber das ist das, was der Inhalt wiedergibt. Was würde Satan also mit dieser These beweisen? Was steht hier auf dem Spiel? Und das ist wirklich wichtig, dass wir das immer im Hinterkopf behalten, wenn wir in Zukunft, also in den nächsten Tagen Hiob weiterlesen oder nochmal hören. Es geht nicht um meinen Besitz und es geht nicht um mein Leid. Es geht um Gottes Würde und seine Anbetung. Bete ich Gott an, preise ich seinen Namen, auch wenn ich sonst keinen Segen bekomme? Das ist die Frage. Diene ich ihn, anbete ich ihn, lobe ich ihn um seiner selbst willen, um wegen seinem Sein? Hiob dient Gott um Gottes Seins willen, weil Gott ist. Er dient Gott nicht wegen der Vorzüge. Er dient nicht, indem er sagt, nur weil ich den Segen habe. Und das ist ja genau die These, die Satan hier aufstellt. Wenn Hiob Gott ins Angesicht abgesagt hätte, ich verwende jetzt Wörter aus dem Text, würde das bedeuten, Gott ist nicht würdig um seiner selbst willen. Menschen dienen Gott, das würde bedeuten, Menschen dienen Gott nur aus Eigennutz. Gottesfurcht ist käuflich, würde es bedeuten. Anbetung ist berechnend. Gott ist Mittel und nicht mehr das Ziel. Es würde bedeuten, dass nicht Gott angebetet wird, sondern was? Der Segen, das Erschaffene. In Form von Reichtum, Kindern, Anerkennung, Gesundheit. Und das ist gar nicht so abwegig, oder? Es ist gar kein so absurder Gedanke. Aber wie reagiert Hiob? Kein Fluch, kein Vorwurf, nicht mit Abbruch. Er steht auf. Er zerreißt sein Gewand, er schert sein Haupt und er trauert. Echte Trauer. Und dann fällt Hiob nieder und wir lesen, Schachwa. Er betet an. Gewaltig, oder? Das ist kein Automatismus, es ist keine religiöse Gewohnheit, das ist eine Entscheidung. Und das Wort, das wir hier lesen, ist das gleiche Wort wie bei Abraham. Er betet an. Anbetung im größten Verlust, im größten Schock. Das ist für mich gewaltig. Und wir hören einen Satz, den Hiob sagt, den kennen wir alle. Wir kennen diese Sätze. Ein Satz, den ich mir einprägen will. Und Hiob sagt, der Herr hat gegeben, der hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Hiob 1, Vers 20, ich lese einfach mal so, wie es in der Bibel steht. 1, Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Hiob erkennt an. Alles, was ich hatte, war ein Geschenk. Das hat der Herr genommen und er hat es gegeben. Und was sagt er damit? Hiob erkennt an, dass Gott bleibt Gott. Nicht das Geschenk, nicht das, was ich bekommen habe, nicht das Schöne. Wer steht für Hiob über allem? Gott allein, nicht sein Segen, nicht die Kinder, nicht seine Anerkennung, Gott. Und dann kommt der entscheidende Satz. Der Name des Herrn sei gepriesen. Keine Ausflüchte, nichts anderes, sondern Gott bleibt würdig. Sein Glaube ist nicht abhängig von irgendwelchen Bedingungen. Seine Anbetung ist echt. Und dieser Moment in Hiob ist nicht nur eine Reaktion. Das ist ein Riesensieg für das, was im Himmel vorher besprochen wurde, ohne dass Hiob irgendwas davon wusste. Hiob hat keine Ahnung, was im Himmel passiert. Er hat keine Ahnung, dass da eine Frage im Raum steht. Ist der Glaube, ist die Anbetung von Hiob echt? Das wusste er nicht. Er hat keine Ahnung davon, dass seine Reaktion auf eine Antwort auf eine sehr wichtige Frage ist. Ein Beweis für den Ankläger und Gott damit verherrlicht. Er handelt nicht, weil er Gott verteidigen muss. Er handelt, weil sein Herz geordnet ist. Er handelt, weil sein Herz die richtige Haltung hat. Das ist entscheidend. Hiob verherrlicht Gott, ohne zu wissen, dass er es tut. Er wird zum Beweis dafür, dass Gott um seiner selbst willen angebetet wird. Weil Gott ist. Und jetzt kommt der Punkt, an dem diese Geschichte nicht mehr nur Hiobs Geschichte ist. Denn wir stehen vielleicht nicht unter derselben Prüfung. Ich hoffe, dass keiner dieselbe Prüfung hat. Wir stehen aber unter derselben Frage. Wen preise ich? Wen bete ich an? Vor wem falle ich nieder? Hat mein Herz die richtige Haltung? Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann merke ich, mein Herz hängt oft an den Sachen, was Gott mir eigentlich nur gegeben hat. An Sachen, die eigentlich nur Schöpfung sind. Über alles möchte ich Gott anbeten und vor ihm niederknien. Aber wenn ich tief in mein Herz schaue, jeder für sich, oder? Lass uns einfach mal auf eine Liste schauen. Dinge, die Hiob verloren hat. Ich habe sie mal aufgelistet. Kinder, Häuser, Reichtum, Ansehen, Ehefrau, Sicherheit, Freunde. Geht diese Liste innerlich durch? Wo würde ich ein Kreuz setzen und sagen müssen, Herr, alles, aber vielleicht das nicht oder nur zum Teil? Wo, bei welchem Punkt würde dein Herz, mein Herz, anfangen zu verhandeln? Wir kennen diese Verhandlungen innerlich. Hiob war schon bemerkenswert, aber er war nicht gefühllos. Er war nicht perfekt. Er hat später auch in der Asche gesessen und Fragen gestellt und geschrien und gerungen. Echte Anbetung, lernen wir hier, bedeutet nicht, dass ich keine Tränen nagen darf. Echte Anbetung bedeutet nicht, dass ich keine Fragen stelle. Echte Anbetung bedeutet nicht, dass ich nicht laut aussprechen darf, was ich fühle. Echte Anbetung bedeutet, ich bleibe bei Gott und ich schaue auch mit meinen Fragen auf Gott. Warum? Weil nur Gott würdig ist. Und ja, Hiobs Geschichte hatte ein Happy End. Zum Teil zumindest. Ja, seine Kinder sind verloren, sind umgekommen, das ist so. Aber sie hatte ein Happy End, wo Gott ihn danach wieder mehr als reichlich segnet. Und um den Kerngedanken dieser Geschichte aber zu verstehen, ist es wichtig, dass wir uns einer Tatsache bewusst werden. Es gibt zahlreiche Erzählungen, denen es kein Happy End gibt. Es ist keine Garantie, dass wenn mein Herz geordnet ist, dass ich Reichtum habe, Ehre und was auch immer noch bekommen werde. Es gibt zahlreiche Geschichten, in denen Krankheiten nicht überwunden werden. Damit will ich sagen, Hiob hat nichts getan, das wir uns heute vielleicht raussuchen könnten und sagen können, okay, wenn wir das machen, dann erleben wir einen ähnlichen Aufstieg wie Hiob. Das ist vielleicht enttäuschend, aber allein Gedanke zeigt, dann es geht um mehr als nur um mein Wohlergehen hier auf der Erde. Und vielleicht werde ich auch in meinem Leben Dinge nicht verstehen. Vielleicht werde ich nie erfahren, was über mein Leben gesprochen wurde im Himmel. Aber die Frage bleibt nicht, verstehe ich es? Die Frage bleibt, bleibt Gott für mich Gott? Reicht es mir? Reicht er mir aus? Oder gibt es etwas in meinem Leben, das ich vielleicht noch zusätzlich brauche? Während Hiob in der Asche sitzt, ja, und seine Wunden schabt, hat er auch viele Fragen. Ich habe es gerade schon gesagt. Ich habe mal gezählt, circa 40, vielleicht 50, je nach Auslegung. Diese Fragen sind normale Fragen. Das sind Fragen, die auch ich mir das ein oder andere Mal in meinem Leben gestellt habe. Sie sind nicht ungewöhnlich. Aber bei Hiob, ja, der kriegt keine einzige Frage direkt beantwortet. Oder fast keine. Trotz der richtigen Haltung. Aber er gibt ihm etwas viel Größeres. Und am Ende begegnet Hiob Gott. Und Hiob sagt in 42, Vers 5, ich hatte von dir nur von Hörensachen vernommen, also nur etwas irgendwo gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Er bekommt keine Erklärung, er bekommt Gott. Und das genügt. Wir sehen, Hiob hat am Ende keine Fragen mehr. Von 40 sind alle verstummt. Er hat ihn auch nochmal nachgefragt oder so. Es ist nichts. Er sagt selber in 40, Vers 4, sieh, ich bin zu gering, was soll ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Er hat nicht alles verstanden, nein. Aber Gott zu sehen war genug. Gott ist genug. Und vielleicht wird es in unserem Leben genauso sein. Vielleicht werde ich keine Antworten haben in meinen Stürmen und Herausforderungen. Aber die Frage wird nicht sein, verstehe ich es? Die Frage wird sein, bleibt Gott für mich Gott? Reicht er mir aus? Oder brauche ich noch etwas zusätzlich? Und hier wird es persönlich. Und ich möchte kurz wiederholen. Wenn ich Gott nicht mehr anbete und preise, nicht mehr anerkenne als den, der über allem steht, dann werde ich etwas anderes anbeten. Vielleicht schleichend, unbewusst, ohne dass ich es groß merke. Meine Sicherheit, vielleicht meine Gesundheit, Wohlstand, Erziehung, Beziehung. Das Herz bleibt nicht neutral. Es beugt sich immer vor etwas. Hiob hatte alles verloren. Und doch sagt er, der Name des Herrn sei gepriesen. Nicht, weil er gefühllos war, nicht, weil er keine Fragen hatte, wir sehen es in den Kapiteln nachher, er hat sehr viele Fragen, nicht, weil er alles verstand, sondern weil sein Herz geordnet war. Und damit komme ich zum Schluss. Und nicht mit einer Erklärung für jedes Leid, sondern mit einer einfachen Einladung. Lass uns mal prüfen, wen bete ich wirklich in meinem Leben an? Wenn alles wackelt in meinem Leben, bleibt Gott für mich würdig? Oder stelle ich seine Existenz in Frage? Stelle ich den Nutzen der Nachfolge in Frage? Und vielleicht wird es Situationen geben, in denen ich nichts mehr sagen kann. Das wünsche ich uns natürlich nicht. Aber ich wünsche uns dann diesen Satz, den Hiob hatte. Der Herr hat gegeben, der hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Amen.